Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Zunächst die Nachrichten. Der tschechische Premierminister Wladimir Špidla trifft heute in Paris mit dem französischen Präsidenten Jacques Chirac und Premierminister Jean-Pierre Raffarin zusammen. Hauptthemen der Gespräche sollen die EU-Osterweiterung, der bevorstehende NATO-Gipfel und der Kampf gegen den Terrorismus sein. Špidla weilt seit gestern Abend zu einem dreitägigen Besuch in Frankreich. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda ist am Donnerstag nach Dublin gereist, um dort über die EU-Erweiterung zu verhandeln. In Irland steht das abermals stattfindende Referendum über den Nizza-Vertrag bevor. Die irische Regierung tut alles dafür, dass das Volk Irlands für den Vertrag stimmt, der eine Grundlage für die EU-Erweiterung um 10 Kandidatenländer ist, sagte Svoboda nach seinem Treffen mit Premierminister Bertie Ahern. Er betonte, dass es für den Fall, dass der Vertrag erneut abgelehnt wird, keinen Ersatzplan gebe. Der vom bisherigen Parteichef Václav Klaus angekündigte Verzicht auf die Spitzenfunktion in der Demokratischen Bürgerpartei, ODS, wurde vom französischen Politologen Jacques Rupnik als ein sehr geschickter Schritt bezeichnet. Rupnik zufolge könnte die Partei dank dessen neue Wähler aus dem rechten Lager und rechts der Mitte gewinnen, wobei der neue Parteichef die UDS aus der Isolation herausführen könnte, in der sich die Partei derzeit in der tschechischen politischen Szene befindet. Aus Sicht der UDS sei es, so Rupnik heute im Gespräch für die Nachrichtenagentur ČTK, die beste Möglichkeit, wie die Partei zu retten sei. Seinen Worten zufolge befinde sich die UDS in einer latenten Krise und habe nach den diesjährigen verlorenen Abgeordnetenhauswahlen keine klare Perspektive gehabt. Es sei, so der Politologe, einigermaßen überraschend, dass Václav Klaus bereits jetzt seine Absicht bekannt gegeben hat, für den Posten des Parteichefs nicht mehr zu kandidieren. Auf dem Flughafen der britischen Stadt Birmingham wurde der Kapitän eines tschechischen Flugzeugs festgenommen. Bei den Piloten der ständigen Fluglinie zwischen Prag und Birmingham wurde eine Waffe im Koffer gefunden. Er wird des unerlaubten Waffenbesitzes beschuldigt und derzeit in Großbritannien festgehalten. Der Sprecher der tschechischen Fluggesellschaft GSA, Daniel Blovajko, schloss gegenüber dem TV-Sender Nova aus, dass der Pilot die Waffe zu einem terroristischen Angriff nutzen wollte. Bei der Nachkommen der Kuh aus Šestajovice, bei der BSE festgestellt wurde, ist die BSE-Erkrankung nicht nachgewiesen worden. Dies bestätigten die durchgeführten BSE-Tests. Am Donnerstag wurden 22 Kühe aus der Zucht der landwirtschaftlichen Gesellschaft Šestajovice geschlachtet. Nach den Worten des Sprechers der staatlichen Veterinärbehörde Jiří Duben wurde ab heute das Tiertransportverbot in Šestajovice aufgehoben und die Landwirte können ihre Fleischlieferungen fortsetzen. Soweit die Meldungen, durch das weitere Programm begleitet Sie jetzt Philipp Kaute.
Tagesecho. Schönen guten Tag, das sind die Themen heute im Tagesecho. NATO-Inspekteure waren in Prag, um herauszufinden, ob der NATO-Gipfel im November gut vorbereitet ist. Ex-Premier Václav Klaus will die Spitze der ODS verlassen und für das Amt des Staatspräsidenten kandidieren. Das und mehr in den folgenden Minuten. Und im Anschluss an das Tagesecho hören Sie hier den Medienspiegel. Der bevorstehende NATO-Gipfel, der am 21. und 22. November in Prag stattfindet, rückt immer näher. Aus diesem Grund weilte dieser Tage eine Abordnung von NATO-Inspekteuren in der Moldau statt, um sich letztmalig über den Stand der Vorbereitungen vor Ort zu informieren. Zu welchen Einschätzungen sie hierbei gelangt sind, dazu mehr von Lothar Martin.
Die in Prag erschienen Inspekteure, NATO-Sprecher Ivis Prodör und der Chef der NATO-IS Summit Task Force, Dr. Bernhard Götze, machten auf der am Donnerstag im tschechischen Außenministerium stattgefundenen Pressekonferenz zunächst keinen Hehl daraus, dass man sich in Brüssel große Sorgen um den Veranstaltungsort Prag gemacht habe, als dieser im August vom Jahrhunderthochwasser heimgesucht wurde. Umso größer sei die Freude und Erleichterung gewesen, als man gleich nach der Flut aus Prag signalisiert bekam, dass Vorbereitung und Durchführung des Gipfels nicht gefährdet seien und man für die auftretenden Problembereiche Ersatzlösungen finden werde. Diese sind inzwischen gefunden, sodass der Sonderbeauftragte der tschechischen Regierung für die Vorbereitung des NATO-Gipfels, Alexander Vondra, die von hiesiger Seite nach den Hochwasserschäden getroffene Einschätzung der Situation heute wie folgt interpretierte.
Z toho vyhodnocení vyplynulo, jsou tu samozřejmě určité vlivy, třeba v oblasti ubytování,
Aus dieser Einschätzung ging hervor, dass selbstverständlich einige Abstriche im Bereich der Unterkünfte gemacht werden mussten. So kann NATO-Generalsekretär George Robertson nicht wie ursprünglich geplant im Liechtenstein-Palais untergebracht werden, da dieses von der Flut stark beschädigt wurde. Auch das für Konferenzteilnehmer vorgesehene Hotel Four Seasons kann noch nicht in Betrieb genommen werden. Aber es ist uns gelungen, in diesem Bereich schnell für alle Ausfälle gute Ersatzlösungen zu finden. Das zweite Problemfeld ist der Verkehrsbereich. Hier kann man die vom Hochwasser verursachten Schäden noch entlang der an der Moldau verlaufenden Uferstraßen sehen. Aber wir sind mit dem Prager Magistrat auch hier zu einer Lösung gekommen, die wir nächste Woche bekannt geben werden. Insgesamt sind wir auf kein unüberwindbares Hindernis gestoßen und auch die Verkehrssituation wird während des Gipfels nicht schlechter sein als in den Wochen unmittelbar nach der Flutkatastrophe.
Vondra ergänzte später, dass man die Prager Bevölkerung rechtzeitig über die Medien, an Haltestellen ausgehängten Informationsblättern und über extra einzurichtende Telefoninfolinien über die während des Gipfels bestehenden Verkehrseinschränkungen informieren wird. Sie werden in erster Linie den Bereich um das Prager Kongresszentrum, den Tagungsort des Gipfels, betreffen. Der Chef der NATO-IS Summit Task Force, Dr. Bernhard Götze, ergänzte, dass die während des Gipfels greifenden Sicherheitsmaßnahmen sehr breit gefächert seien. Sie umfassen sowohl die sogenannten physischen Maßnahmen, wie die von Armee und Polizei sichergestellte Überwachung der Tagungsstätte, der Unterkünfte und der Transportwege, als auch die Überwachung des Luftraums. Hierzu würden, so Götze, auf Verlangen der Regierung des Veranstalterlandes, wie bei anderen ähnlichen Anlässen üblich, auch die von der NATO gestellten Frühwarnaufklärungsflugzeuge vom Typ Alex zum Einsatz kommen.
Am Donnerstag hat Ex-Premier Václav Klaus seinen Rückzug von der Spitze der Demokratischen Bürgerpartei ODS angekündigt, gleichzeitig aber verlautbart, Anfang kommenden Jahres für das Amt des Staatspräsidenten kandidieren zu wollen. Ob dies nun eher als Abgang von der politischen Bühne Tschechiens zu gelten hat oder vielleicht doch als Griff nach dem höchsten Amt im Staat, darüber scheiden sich einstweilen noch die Geister. Mehr darüber erfahren Sie im folgenden Beitrag von Gerald Schubert.
Protože není představitelné, aby úřadující předseda kterékoliv politické strany byl kandidátem na funkci prezidenta.
Weil es nicht vorstellbar ist, dass der amtierende Vorsitzende irgendeiner politischen Partei für das Amt des Präsidenten der Republik kandidiert, beabsichtige ich nicht, mich im Dezember am Parteikongress der ODS für die Funktion des Parteivorsitzenden zu bewerben. Eine Funktion, die ich 11,5 lange Jahre ausgeübt habe.
Mit diesen Worten gab Ex-Premier Václav Klaus am Donnerstag eine Entscheidung bekannt, deren diverse Auslegungen zurzeit nicht unterschiedlicher sein könnten. Für seine Parteikollegen ist der Schritt von Klaus eindeutig einer in Richtung Prager Burg, wo sich der Amtssitz der tschechischen Präsidenten befindet. Für die Regierungsparteien aber und allen voran für die Sozialdemokraten handelt es sich dabei eher um den Anfang vom Ende seiner politischen Laufbahn. Denn der tschechische Staatspräsident wird laut Verfassung nicht direkt vom Volk, sondern von beiden Kammern des Parlaments gewählt und dort verfügt die ODS zurzeit nicht über die nötigen Mehrheiten. In diesem Sinn kommentierte auch der sozialdemokratische Innenminister Stanislav Gross den Schritt des Ex-Premiers, nicht ohne dabei auch den Schwenk zu kritisieren, den die ODS in der Frage der Direktwahl des Präsidenten jüngst vollzogen hat.
Ich glaube, dass das nun am ehesten eine Geste der Verabschiedung ist. Denn ich meine, die ODS und auch Václav Klaus wissen, dass dieser mit dem gegenwärtigen System der Präsidentenwahl nur wenig Chancen haben dürfte, tatsächlich gewählt zu werden. Und soweit es um die Möglichkeit der Direktwahl des Präsidenten geht, dies versucht die Sozialdemokratie schon lange durchzusetzen. Und es war gerade die ODS, die dies in der Vergangenheit immer blockiert hat.
Und Gross fügte hinzu, für Klaus gelte, so Gross, das alte tschechische Sprichwort Pozdě bycha honit. Und das kann man etwa als den zu spät kommenden bleiben die Knochen übersetzen. Ob allerdings diese Einschätzung des Innenministers bestätigt wird, das bleibt noch abzuwarten. Denn bei den knappen Mehrheitsverhältnissen im tschechischen Parlament bewegt man sich mit langfristigen Vorhersagen zurzeit auf recht dünnem Eis.
Im westböhmischen Asch haben am Freitag 14 tschechische und deutsche Gemeinden offiziell die grenzüberschreitende Mikroregion Freunde im Herzen Europas ins Leben gerufen. Den Ehrenschutz über die Gründungskonferenz übernahm EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen. Weitere Infos bringt jetzt Dagmar Keberlova.
Die Vereinigung Freunde im Herzen Europas ist bestimmt nicht die erste und die letzte dieser Art. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit funktioniert 12 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs bereits sehr gut. Das Besondere an dieser Vereinigung ist, dass die Schirmherrschaft über die Gründungskonferenz der Erweiterungskommissar der Europäischen Union Günther Verheugen übernommen hat. Wie die Stadtvertreter auf die Idee gekommen sind, erzählt Dalibor Blažek, Bürgermeister der Stadt Asch.
Die Aschregion ist ein Ausläufer, der von einer Seite an Bayern und von der anderen an Sachsen angrenzt. Seit jeher haben hier Tschechen und Deutsche gemeinsam gelebt und bis 1938 gab es keine Probleme. Von da an bis 1989 blieben alle deutsch-tschechischen Beziehungen auf der Strecke. Asch versuchte nach der Wende an die früheren Beziehungen anzuknüpfen. Derzeit arbeiten wir mit einer Reihe bayerischer und sächsischer Städte zusammen. Und für die Zusammenarbeit suchen wir Unterstützung auf allen Seiten, sowohl moralische als auch finanzielle. Einer unserer ersten Schritte führte uns im vergangenen Jahr zum EU-Botschafter in Prag, Ramiro Cibrian, und wir haben ihn über die Zusammenarbeit und Projekte, die bei uns laufen, informiert und um Hilfe gebeten. Und da haben wir um den Empfang ersucht. Der Weg über unsere Regierung war nicht möglich, so haben wir unsere guten Kontakte in Deutschland in Anspruch genommen. Die Bundestagsabgeordnete Frau Ernstberger hat uns dann zu einem Treffen mit EU-Kommissar Verheugen verholfen.
Der Bürgermeister zufolge war es ein sehr bedeutender Schritt, denn die Repräsentanten der Stadt waren die ersten Vertreter einer Stadt aus einem Kandidatenland, die mit dem EU-Kommissar sprechen konnten. Wo es bisher unmöglich war, eine Lösung zu finden, sind die Dinge jetzt in Bewegung, sagte des Weiteren Bürgermeister Blažek für Radio Prag. Von der Vereinigung Freunde im Herzen Europas erhofft man sich in erster Linie eine Verbesserung der Kommunikationsstrukturen zwischen den einzelnen Institutionen. Der tatsächliche EU-Beitritt solle dann, so Bürgermeister Blažek, für die Region nur noch eine formale Angelegenheit sein.
Als Emigranten haben sich viele Autoren tschechischer Herkunft für das Deutsche als Literatursprache entschieden. Ihren Werk war der erste Tag einer dreitägigen Tagung zur Migrationsliteratur im Prager Goethe-Institut gewidmet. Silja Schultheis hat sich am Donnerstag unter die Tagungsgäste gemischt.
Vor allem nach der Niederschlagung der Reformbewegung des Prager Frühlings von 1968 sind zahlreiche tschechische Autoren in die Bundesrepublik Deutschland emigriert und haben dort zum Teil auf Deutsch publiziert. Bekannteste Beispiele: Libuše Muníková, Otta Filip, Jiří Gruša. Einige ihrer Werke sind sogar bis heute noch nicht auf Tschechisch erschienen. Worin sich die Literatur der nach Deutschland emigrierten Tschechen von derjenigen der tschechischen Emigranten in anderen Ländern unterscheidet, erklärte Professor Milan Tvrdík, Lehrstuhlinhaber der Germanistik an der Prager Karls-Universität.
Wenn man bei den in Deutschland etablierten tschechischen Autoren sieht, sind es diejenigen, die sehr oft dann in ihren Äußerungen und ihrem Werk auch zu diesem tschechisch-deutschen Verhältnis entgleiten. Und das ist zum Beispiel bei Kundera oder bei anderen, die woanders sind, nicht der Fall. Also die sind mehr international orientiert als die in Deutschland, die mehr zwischennational orientiert sind. Also immer wieder geht es dann auf das Problem hinaus, Tschechen und Deutsche, also in diesem kleineren mitteleuropäischen Kontext.
Nach 1989, als die Exilliteratur wieder zugänglich war, wurde in den ehemaligen Ostblockstaaten der Versuch unternommen, Exilliteratur und die im eigenen Land entstandene Literatur zu einer Literatur zu vereinen und auch gemeinsam etwa in Literaturlexika aufzunehmen. Dieser Vereinigungsprozess gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht. Alfrun Klims, Dozentin für Literaturwissenschaft am Slawistischen Institut der Berliner Humboldt-Universität und Mitherausgeberin eines demnächst erscheinenden Werkes zur Migrationsliteratur in Ostmitteleuropa.
Das hat auch damit zu tun, dass man gegenseitig sehr viel Kritik aneinander geübt hat. Die Daheimgebliebenen haben den Vorwurf an die Exilanten gerichtet, dass sie also nicht in der Heimat geblieben sind, um also möglicherweise von innen heraus destruierend zu wirken. Und die Rückgekehrten waren eben immer der Meinung, es wurde vielleicht zu Hause zu wenig getan und sie werden möglicherweise auch zu wenig eingebunden in die Integrationsprozesse.
Das hängt nach Meinung von Alfrun Klims auch damit zusammen, dass die Werke von Exilautoren in der damaligen Tschechoslowakei wesentlich weniger rezipiert wurden, als dies in anderen ehemaligen Ostblockstaaten bei verbotenen Autoren der Fall war. Dadurch seien nach 1989 im Grunde zwei vollkommen unterschiedliche Welten nahezu unvorbereitet aufeinandergeprallt. Auch heute, so bemerkte František Černý, ehemaliger tschechischer Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, seien die Werke emigrierter Autoren noch wenig ins allgemeine Bewusstsein vorgedrungen.
Ich glaube, sie werden also zu wenig wahrgenommen.
Die Frage ist also, wie viel Literatur überhaupt in der Tschechischen Republik jetzt registriert wird.
Da ist ein Defizit, ein großes Defizit, und da werden zum Beispiel Bücher wie die Sachen von Otto Philipp wären für den Tschechen sehr lesenswert.
Früher war er als Astra-Palast bekannt. Heute sieht man dort eine große Inschrift, Haus des Buches. Mehr von dem Bücherpalast am Prager Wenzelsplatz erfahren Sie im Folgenden von Marketa Maurova.
Der Bücherpalast Jan Kanzelsberger am unteren Ende des Wenzelsplatzes wurde vor 4 Jahren eröffnet. Damals handelte es sich um eine der ersten großen Buchhandlungen in Tschechien, doch im Laufe der Jahre zeigte sich, dass auch sie immer noch zu klein ist. Als daher in diesem Jahr gleich daneben ein neues Haus, der Palast Euro, entstand, nutzte der Buchhändler die Gelegenheit zu einer Expansion. Der Laden hat heute 5 Etagen und die gesamte Verkaufsfläche beträgt etwa 2000 Quadratmeter. Jan Kanzelsberger Junior dazu.
Diese Erweiterung ermöglicht uns, jene Abteilungen zu vergrößern, bei denen es eine hohe Nachfrage gibt. Insbesondere die fremdsprachige Abteilung, in der vor allem Bildbände über Kunst, Fotografie und so weiter in hohem Maße vertreten sind.
Außerdem wurde in den prächtigen Räumen des Palastes ein neues Café eröffnet.
Hier befand sich seit den Anfängen dieses Hauses das Tanzcafé Astra. Wir haben hier ein Café für etwa 40 Gäste geschaffen und möchten hier gerne auch verschiedene Lesungen und Treffen mit Autoren veranstalten.
Das Buchhaus Kanzelsberger ist nicht das einzige am Wenzelsplatz. Die Akademia Buchhandlung und der Palast Luxor sind nur einige der großen Konkurrenten in seiner unmittelbaren Nähe. Sucht man also in Prag nach Büchern, so ist der Wenzelsplatz dafür bestimmt der richtige Ort.
Soweit also für heute und für diese Woche das Tagesecho. Sie hören Radio Prag, den deutschen Sendedienst des Tschechischen Rundfunks, und wir machen weiter mit dem Medienspiegel.
Die Woche geht langsam zu Ende und wie immer um diese Zeit laden wir Sie jetzt ein, im Spiegel der Medien mit uns noch einmal einige Ihrer wichtigsten Ereignisse aus der Sicht tschechischer Kommentatoren Revue passieren zu lassen. Im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung steht ein Ereignis, dem in den vergangenen Tagen nicht nur die tschechischen Medien zahlreiche Kommentare widmeten, sondern das europaweit als historischer Einschnitt wahrgenommen wurde. Die am Mittwoch von der EU-Kommission veröffentlichte Empfehlung, im Jahr 2004 10 neue Staaten in die Europäische Union aufzunehmen. Wir möchten Ihnen im Laufe dieser Sendung einige unmittelbare Reaktionen der tschechischen Printmedien darauf vorstellen. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu recht herzlich
Robert Schuster
und Silja Schultheis.
Bislang wurde die Europäische Kommission in erster Linie als Lehrer wahrgenommen, der den Kandidaten regelmäßig Zeugnisse ausstellte, die von diesen nicht immer als ausreichend objektiv betrachtet wurden. Jetzt wird aus dem Lehrer ein Partner und Verbündeter, der Interesse daran hat, dass aus den Kandidaten gleichwertige Mitgliedstaaten werden.
Kommentierte die Zeitung Lidové Noviny am Donnerstag den letzten Fortschrittsbericht der Europäischen Kommission. Weiter gibt der Kommentator allerdings zu bedenken,
hinter den schönen Worten des Berichts verbirgt sich die raue Wahrheit, dass es in den Kandidatenländern nach wie vor eine Reihe ungelöster Probleme gibt, die jetzt im Rahmen der EU-Mitgliedschaft gelöst werden müssen. Die bisherigen Reformen waren bei den Regierungen der Kandidatenländer durch den EU-Beitritt motiviert. Man muss daher jetzt befürchten, dass drängende Fragen nach dem Beitritt schon nicht mehr konsequent genug gelöst werden.
Petr Uhl, Kommentator der Zeitung Pravo, mit dem wir uns vor der Sendung unterhielten, erhofft sich vom EU-Beitritt umgekehrt eine Katalysatorwirkung.
Diese Angelegenheit, die Europäische Union heißt, ist für uns auch die Möglichkeit, unsere inneren Probleme zu lösen.
Zur Illustration führt Uhl, ehemaliger Bürgerrechtler und Regierungsbeauftragter für Menschenrechte, folgendes Beispiel an, dem sich auch die Fortschrittsberichte der Europäischen Kommission wiederholt widmeten.
Die große Satisfaktion für mich, das ist natürlich die Roma-Frage, die Frage der Minderheiten, weil das ist immer ein riesiges Problem bei uns. Und die Regierung damals und heutzutage, was kein Geld für diese Ziele gibt, gibt es einen Fortschritt, ja, aber das ist nicht genug. Und meiner Meinung nach, die Tatsache, dass die Europäische Union darüber spricht, ist sehr wichtig für uns und für die kleine Minderheit in der Tschechischen Republik, die Roma-Situation und Minderheitssituation und Menschenrechtssituation verbessert will.
Vorbehalte werden in dem EU-Bericht nicht nur gegen die mangelnde Integration der Roma in die tschechische Gesellschaft, sondern etwa auch gegen die nach wie vor starke Korruption und Wirtschaftskriminalität geäußert. Die ökonomischen Fortschritte sowie die Anpassung tschechischen Rechts an EU-Recht wird in dem Papier hingegen ausdrücklich positiv bewertet. Dabei sei jedoch eine Sache ein wenig übersehen worden, findet der ehemalige Bürgerrechtler Peter Uhl.
Meine Sorge ist, dass gibt es wenig Anmerkungen über die tschechische Justiz. Gibt es natürlich eine Kritik, aber die Gerichte, die Richter sind viel kränker, als die Kommission sagt. Ja. Wir haben auch ein riesiges Problem über das Gesetz über die Gerichte und Richter. Wenn ein neues Gesetz nicht angenommen wird, die tschechische Justiz in einen Kollaps kommen. Ja. Also das ist wirklich ein Problem, die Europäische Union nicht genug Aufmerksamkeit gibt.
Kommen wir zu einem weiteren Aspekt, der im Zusammenhang mit der bevorstehenden EU-Erweiterung vielfach diskutiert wurde. Die Zeitung Pravo spricht ihn an.
Das, was die Erweiterung der Europäischen Union zum gegenwärtigen Zeitpunkt am meisten bedroht, ist nicht der Mangel an Fortschritten bei den Kandidatenländern oder die Laxheit der Mitgliedstaaten bei der Lösung brennender Fragen, wie der zahlende landwirtschaftliche Direktzahlung aus dem EU-Haushalt an die Kandidaten. Die große Unbekannte ist das irische Referendum über den Vertrag von Nizza am 19. Oktober. Ein weiteres irisches Nein käme einer beispiellosen Krise gleich.
Befürchtungen der Tageszeitung Pravo. Auch die Zeitung Hospodářské noviny misst dem irischen Referendum ein großes Gewicht bei. Darüber hinaus betrachtet sie jedoch die irischen Zweifel an der EU-Erweiterung weniger als Trotzverhalten eines einzigen Mitgliedstaates, sondern vielmehr als exemplarisch für ähnliche Bedenken auch in anderen EU-Ländern.
Die Unsicherheit, die das irische Referendum begleitet, zeugt davon, dass die Union ihre eigene Vorbereitung unterschätzt hat. Dies lässt sich übrigens anhand unzähliger Beispiele aus den Mitgliedstaaten belegen, deren gemeinsamer Nenner die Furcht vor Konkurrenz und vor hungrigen Mündern aus dem Osten ist. Die EU hat zwar nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gegenüber denjenigen, die Interesse an einer Mitgliedschaft haben, eine politische Geste gemacht, eine tatsächliche Partnerschaft hat sie ihnen aber immer noch nicht angeboten. Und so spaltet sich der Kontinent in diejenigen, die die Bedingungen diktieren, und diejenigen, die zwar darüber diskutieren können, sie aber annehmen müssen.
Ein Referendum über die EU-Erweiterung wird es aber nicht nur in Irland, sondern auch in der Tschechischen Republik geben. Die Zeitung Mladá fronta Dnes äußert sich hier skeptisch.
Jetzt stehen wir bereit mit einem Bein in der Tür zur Europäischen Union. Die mühseligen Anfänge mit der EU neigen sich ihrem Ende zu. Es ist dies jedoch erst das Ende des Anfangs. Die Fortsetzung wird ebenfalls anspruchsvoll. Die Europäische Union ist bekanntlich nicht der Himmel auf Erden. Viele von uns sehen sie eher umgekehrt und fürchten, dass der Beitritt nur Komplikationen mit sich bringt.
Das habe ich keine Sorge. Ja. Ich glaube, dass 60-70% Leute kommen zu dem Referendum. Und das wird hauptsächlich die Leute sein, die dafür sind, ja, und die sich nicht interessieren oder frustriert sind, wird einfach nicht kommen zum Referenden. Also deshalb diese qualifizierte Minderheit eine Mehrheit werden wird.
Mit dieser Hoffnung von Petr Uhl hinsichtlich des tschechischen Referendums zum EU-Beitritt beenden wir unseren heutigen Medienspiegel. Aus dem Prager Studio verabschieden sich
Robert Schuster
und Silja Schultheis.
Mit dem Medienspiegel ist die halbe Stunde in deutscher Sprache auch schon rum. Hier ist Radio Prag, der Auslandssendedienst des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Philipp Korte. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.